So, liebe Angelika,
ja.
Du bist mal wieder zu weit vom Mikro weg. Wo sind wir da jetzt eigentlich?
Willst du die Adresse wissen oder der Ort? Nein, Top-Physio. Top-Physio in der Physiopraxis, wo ich arbeite.
Okay, wo du arbeitest. Du bist Physiotherapeutin,
ja.
Ich bin dein Patient. Sollten wir das extra erwähnen, irgendwie, um so Compliance-Probleme auszublenden, Egon? Oder?
Nein, mir fragt jeder, warum du bei mir Patient bist.
Weil du die Beste
so
bist.
Gut bist.
Du.
So what?
Egon, du stolperst ja ganz gerne.
Ja, absolut. Ich bin ein Meister des Fachs. Ich dokumentiere das auch auf Facebook. Es gibt es wunderschöne Bilder dazu.
Du nennst das einfach Falltraining. Fallen muss man im Trail einfach können. Das ist einfach so. Und es gibt keinen Trailer, der nicht fällt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauf Alter. Dem Lauf-Podcast, bei dem der Egon Theiner, hallo Egon.
Hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg, mit Persönlichkeiten des Laufsportes reden, die man meistens vom Namen her kennt, aber die doch ein bisschen mehr zu erzählen haben als nur Zeiten und Ergebnisse. Wir sind heute in einer Physiopraxis, Top-Physio, und haben heute, aber ich unterbreche mich selbst, denn das Vorstellen des Gastes ist traditionell Egons Aufgabe.
Und ich tue mir heute ein bisschen leichter als mit anderen Gesprächspartnern und Partnerinnen, die wir haben. Angelika Hohe-Matoff ist ein sehr bekannter Name für mich im Bereich des Ultralaufs seit Jahren oder Jahrzehnten zu Hause. Kann eigentlich nicht lang genug sein für Angelika. Ich sage nur Backyard Ultra. Ich kann mich erinnern, dass wir uns in Bad Blumau 2020 gesehen haben und auch ein bisschen unterhalten haben. Und Angelika ist, auch wenn ich sie jetzt nicht so gut kenne, wiederum würde ich sie doch als eine sehr gute Lauffreundin bezeichnen. Danke, Angelika, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Liebe Angelika, der Egon hat dir gerade Rosen gestreut, aber wenn du dich selbst vorstellen musst, sollst, darfst, was erzählst du da?
Erstens einmal danke an den Egon. Bin ja ein bisschen sprachlos. Was soll ich über mich erzählen? Ich laufe, bin ins Laufen ein bisschen hineingerutscht. Ist jetzt, würde mich eher als multisportiv bezeichnen, mit der Fähigkeit ein bisschen länger auszuhalten als andere.
Ein bisschen länger.
Ein bisschen.
Die Untertreibung ist eine Kunst.
Ja, aber ich sage jetzt einmal, ja, ich glaube, das hat sich mit der Zeit einfach entwickelt und immer so ein bisschen weiter zu gehen und zu schauen, was geht so noch mehr. Ja, und das ist schon ein bisschen, es rutscht ein bisschen ab in eine Leidenschaft, die fast ein bisschen eine Sucht wird, ja.
Bevor wir bei den Untertreibungen bleiben, erkläre ich mal kurz, was ein bisschen mehr in deiner Welt bedeutet. Der Egon hat vorher das Wort Backyard Ultra eingeworfen. Backyard Ultra ist für Leute, die noch nicht so viel davon gehört haben, eine Disziplin des Laufens, wo man genau eine Stunde für eine Runde Zeit hat. Egal, wie lange man jetzt tatsächlich für diese 6,5 Kilometer, die eine Runde hat, braucht. Und dann immer zur vollen Stunde läuft man noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und wer als Letzter immer noch läuft, der oder die hat gewonnen. 6 Stunden, also 6 Runden, ergeben einen Marathon von der Distanz her. Und du bist ein bisschen mehr gelaufen. Was ist denn deine Backyard-Ultra-Zeit?
52.
52 Stunden.
52 das, Stunden.
Und das ist die Hälfte vom Weltrekord.
Ja.
Ja, genau. Es ist ein bisschen länger geworden, weil du das vorher so irgendwie so ein bisschen klein geredet hast.
Ja, aber im Vergleich, also wenn man in diesem Backyard-Format einfach drinnen ist, dann ist es eben so, wie der Egon gesagt hat, die Hälfte vom Weltrekord. Und das, also man will ja, wenn man jetzt nicht national denkt, sondern international denkt, und es stimmt jetzt schon, ich darf international denken, das sehe ich schon als eine, ja, als eine Leistung an oder zumindest ein Privileg, und das sind halt 52 jetzt nicht so viel.
Das mag schon stimmen, aber für jeden Normalsterblichen sind 52 Mal hintereinander, immer innerhalb von 60 Minuten, 6,5 Kilometer laufen. Allein die Vorstellung, 52 Mal zu laufen, ohne dazwischen 8 Stunden zu schlafen, ist für viele unvorstellbar.
Ja, aber ich denke mal, in der Ultralauf-Szene, wo viele ein bisschen Andersdenkende einfach sind, und ich sage es halt jetzt einfach mal so lapidar, aber das ist halt einfach die Community und die ist schon sehr klein, aber sie ist sehr fein und innig, finde ich. Und da sind schon einige, die 48 Stunden laufen, ja, oder 24 Stunden laufen oder ein A nach B Rennen machen von 250 Kilometer oder, also diese Relation ist halt schon so, wo ich sage,
das ist ja das Thema, Egon, das wir beide immer wieder haben. Ich versuche so ein bisschen in den Normalo-Laufsport ein bisschen hineinzugreifen und da ein bisschen zu verwurzeln. Du sagst den Großglockner Ultratrails, Ultraläufe, Ultratrailläufe. Wie vermittelt man normalsterblichen Menschen, die durchschnittliche Laufdauer von 45 Minuten schon für viel halten, dass diese Menschen, wie die Angelika, ganz normale Läufer und Läuferinnen sind? Das ist ja für die eine unvorstellbare Anstrengung.
Ich glaube auch, dass weniger ich das erklären sollte, sondern die Angelika. Die Angelika hat da jetzt auch nicht angefangen, mit 52 Stunden mehr oder weniger am Stück zu laufen. Wie ist denn deine Laufgeschichte? Wie hat denn deine Laufgeschichte begonnen?
Grundsätzlich meine Laufgeschichte hat angefangen mit 10 Minuten eine Strecke hinlaufen und 10 Minuten eine Strecke zurücklaufen, weil es mir im Winter einfach zu kalt war und ich war mit meinem Hund unterwegs. Und der Hund, der ist dann verstorben und es kam halt ein junger Hund und aus diesen 10 Minuten hin ist halt dann eine Stunde geworden und das halt jeden Tag. Ja? Und ich, also jetzt rein aus dieser Geschichte steigert sich das halt. Ja? Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich sage, ich laufe jetzt einen Marathon oder ich laufe 5 Kilometer im Wettbewerb oder ich laufe 10 Kilometer und das auf schnell. Sondern das war mit ausgelatschten Turnschuhen ich habe nicht gewusst, dass es ein Funktions-T-Shirt gibt, sondern mit einem Baumwoll-Shirt, das halt kurz zum Waschen geht, weil um 5 Uhr in der Früh ist eh keiner auf der Strecke. Also so hat das im Endeffekt angefangen und das war halt, ja, ist halt dann immer sukzessive ein bisschen mehr geworden. Und das ist halt, man strebt immer so nach ein bisschen mehr, schön langsam und da haben sich die Strukturen, so wie Sehnen, Muskel, einfach Zeit, sich an diese Belastung langsam zu gewöhnen und nicht schnell.
Das klingt jetzt so, als wärst du irgendwie das unsportliche Pummelchen gewesen, das nie Sport gemacht hat. Ich habe deinen Blog, den du mit deinem Mann irgendwann gegründet hast, gefunden und lese mal kurz vor, wie Angelika Holmertoff ihre sportliche Karriere, ich glaube im Jahr 2017, 2018, selbst beschrieben hat. Meine sportliche Vielfältigkeit wurde mir quasi in die Wiege gelegt, da mein Vater glaubte, in mir steckt ein absolut sportliches Genie, Vater muss es nur finden, kam ich in den Genuss, eine Vielzahl von Sportarten kennenzulernen. Daraus resultierte folgendes Ergebnis. Skifahren, Rekord im Stangensammeln. Langlaufen, Rekorde im Verlaufen. Segeln, Siegesfahrt endete im Schilf. Also blieb mir nur mehr das Laufen im Kreis und das kann ich stundenlang. Egon, wenn die Angelika sich selbst vorstellt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie da ein bisschen kokett und untertreibt.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen systemimmanent, dass Ultraläufer und Ultraläuferinnen eher zur Untertreibung neigen, dass es wahrscheinlich jene gibt, die ihre Kilometer und ihre Stunden überhöhen und sie als unerreichbar, unvorstellbar, unendlich darstellen und jene, die sagen, okay, ja, ich bin das gelaufen, aber so what? Also das ist jetzt, wie wir auch gerade von Angelika gehört haben, das ist ja auch eine, nicht ja von jetzt auf sofort passiert, sondern im Zuge einer Steigerung. Und genau um das geht es ja, dass jeder rausgeht, laufen, sich bewegen, dem Körper und der Gesundheit was Gutes tut und dann eben einen Weg findet, in wo es dann eben weitergeht. Ob es dann mehr Stunden mehr werden, mehr Kilometer, ob es eine andere Sportart wird. Also, ob es jetzt ein 24-Stunden-Lauf ist, ob es jetzt ein 52-Stunden Backyard ist, ob es 5 Kilometer im Park sind, alles hochwillkommen, alles, jeder und jede macht es richtig.
Am Anfang war es wirklich so, wie mein Mann kennengelernt habe, da war halt das Thema, ja, also ich war fest der Meinung, ich laufe jeden Tag eine Stunde mit meinem Hund, ich trainiere. Und das Erste, was der Clemens gesagt hat, war, nein, du jokelst ja nur. Sag ich, was heißt die Joggle nur? Naja, da ist kein Training, also das ist nicht Trainieren, das ist kein Training. Ja? Und also diese Leichtigkeit, das muss ich jetzt schon sagen, diese Leichtigkeit, jeden Tag eine Stunde just for fun, ohne Uhr, ohne Plan, der irgendwo aufgezeichnet wird, sondern ich gehe in der Früh, egal ob das jetzt einmal ein schneller Lauf war oder ein langsamer Lauf, aber diese Leichtigkeit, das muss ich schon sagen, die hätte ich gerne wieder.
Wo ist die verloren gegangen? Durch den Trainingsplan?
Ja, durch das, ich will ein Ziel erreichen und das sind schöne Ziele, das sind große Ziele. Die einzige Leichtigkeit, die man halt dann hat, ist, wenn man etwas geleistet, für mich jetzt, ja, ist, wenn man etwas geleistet hat und man befindet sich in der Regeneration, dass man dann sagt, okay, ich habe was gemacht und ich gehe jetzt einfach laufen oder ich gehe jetzt einfach Radfahren.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat es ein Trainingslager des Ultralaufteams gegeben in Oberösterreich. Da hat ja der Clemens auch einen Vortrag gehalten, wenn ich mich recht erinnere.
Das war die Ultrasophie, ja.
Und da hat er dann einen wirklich sehr schönen Satz gesagt, Laufen ohne Plan ist kein Training. Das haben wir zwar alle schon gewusst, aber wenn du es dann so auch dann entgegengeschleudert bekommst, das einfach nur so laufen und vielleicht auch engagiert laufen, aber ohne Plan zählt quasi nicht. Ja, dann kann es auf Strava stehen oder nicht, ist wurscht. Das war dann schon ein bisschen eine harte Aussage.
Aber ja, das ist Clemens.
Clemens ist ein Mann, aber hat, ja. Hat er nicht grundsätzlich recht damit? Ist es nicht genau richtig? Also dieses absichtslose Laufen, dieses reine, ich laufe für mich, ich laufe für mein Vergnügen. Du sagst ja, es geht ja ab und zu ein bisschen ab. Also machen nicht Menschen, die dann einfach nur sich die Schuhe anziehen, einfach lostraben, und nur ein bisschen joggeln, um es mit Clemens zu sagen, machen die nicht alles richtig dann?
Aber die gibt es selten.
Jein, oder? Ich glaube, dass es ja damit zusammenhängt, für warum läufst du? Es geht um die Frage nach dem Wieso. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich gehe jede Stunde, jeden Tag eine Stunde laufen, um mir was Gutes zu tun, ohne Hintergedanken und meinetwegen nehme ich dann just for fun am Vienna City Halbmarathon teil, dann ist es eine Geschichte. Wenn ich sage, ich habe Ziele und je engagierter oder je größer oder je herausfordernder diese Ziele werden, umso mehr brauche ich einen Plan. Ich glaube, es gibt beide.
Ja, ja, aber das ist halt, ich glaube, wenn man das erste Mal in Vienna, so wie du sagst, ich bin einfach, ich möchte einfach einmal am Vienna City Marathon teilnehmen oder also wirklich das erste Mal etwas zu machen, ja, da geht man ohne eine Zeit dorthin. Weil man sagt, ich schaue mal, was geht. Ja, dann laufe ich halt einmal, ohne vorher trainiert zu haben.
Ja.
Einfach so. Ja? Das macht man vielleicht mit 20 oder mit 23 oder wie auch immer. Ja, aber da ist halt diese Leichtigkeit, dann habe ich nichts stehen. Sobald ich eine Zeit stehen habe, will, oder sind halt viele, die halt dann diese Zeit unterbieten wollen. Und dann habe ich schon wieder so einen Drang,
einen Druck,
besser zu werden.
Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie das Schöne an dieser Geschichte, weil, wie du gesagt hast, das machst du mit 20, 30. Ich kann mich erinnern, mein 4., 5. Vienna City Marathon, da habe ich im Vorfeld vielleicht 10 Kilometer trainiert. Da habe ich gesagt, an dem Sonntag mache ich halt den Vienna City Marathon. Okay, das war erwiesenermaßen dann eher ein längerer Wandertag mit knapp 5 Stunden oder sowas in der Zeit. Also das kann man ja dann auch nicht mehr Laufen nennen. Aber es ist ja, in dem Moment, wenn wir von Bewegung reden, und ich bin auch eher derjenige, der sagt, oh, puh, geil, 24 Stunden, Großglocken Ultra Trail, Backyard Ultra mit Megaleistungen wie deine. Es ist ja das Schöne daran, dass eigentlich diese ganze Perspektive, also du sagst, ja, geh in den Wiener Prater, geh in den Park, dreh eine Runde mit 4, 5 Kilometern, hast schon was für dich getan. Das ist ja das Schöne. Ob ich dann einen Plan habe oder ob ich keinen Plan habe, ob ich dann irgendwann einmal reinkippe und sage, oh, jetzt möchte ich aber schon sehen, jetzt bin ich 10 Kilometer gelaufen, kann ich mal einen Halbmarathon auch laufen, gibt es einen Wettbewerb und, oder vielleicht auch nicht. Ich kenne genügend Personen, die sagen, in dem Moment, wenn ich mir irgendein Ziel vornehme, stresst mich das, ich verliere die Freude, gehe überhaupt nicht mehr laufen. Und dann ist es ja, dann eben keine Ziele und einfach nur rausgehen und was tun für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit. Und letztlich geht es ja um das. Und das, was du treibst und ich teilweise, der Weg dorthin wird schon gesund sein. Die Geschichte selber. Da hätte ich dann meine Zweifel, ob die dann unter gesundheitsfördernd einzuordnen ist.
Ja, aber ich glaube, dass es gibt ja immer, es gibt Ausnahmetalente. Immer wieder. Ja, das ist einfach, die laufen und laufen und laufen einen Wettbewerb jedes Wochenende, die Wahnsinn, die ja, wo man denkt, wie unglaublich ist das. Aber das Gros, ja, oder auch viele, die zu mir in die Praxis kommen, ja, die gönnen sich diese Entwicklung halt jetzt nicht. Ja. Die sagen, die Strukturen brauchen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, was der Kopf gerne möchte. Ja. Und da ist es halt dann für mich immer so schwierig, dass ich sage, die dann zurückrudern und sagen, Leute, vielleicht ist das, was ihr macht, einfach ein bisschen zu viel in dem Moment. Da muss man halt erst einmal aufbauen. Ja? Und für viele ist halt der Kopf schon sehr dominant. Und um etwas, ich habe ein Ziel, ich habe ein Startgeld bezahlt, ja? Dort möchte ich hin, ich habe aber nur mehr 2 Wochen Zeit und jetzt steht am Plan Intervalltraining, meine Strukturen schreien zwar, aber am Plan steht das. Ja? Obwohl, die kriegen nichts dafür gezahlt. Ja? Und das ist oft so, wo man sagen muss, aber die Strukturen haben einfach Vorrang und nicht der Plan. Und also das da tue ich mir halt ein bisschen schwer und deshalb finde ich diese Leichtigkeit, die ihr so beschreibt, ja, einfach toll, wenn jemand sowas hat. Ja.
Wenn du sagst, dass die Leute, die zu dir kommen, oft einmal zu sehr ihrem Kopf als ihren Strukturen folgen,
ja.
Was sagst du ihnen da? Sagst du, Schaltergang zurück, start erst nächstes Jahr?
Ich suche andere Perspektiven, es kommt immer darauf an, wie nah dieses Ziel ist. Ja, aber zum Beispiel vor dem Vienna City Marathon ist es meistens, und das ist einfach so, da schaufle ich mir immer Nottermine frei, weil ich weiß, 14 Tage vorher, wenn das oder eine Woche vorher oder 10 Tage, wenn das Tapering beginnt und die Leute runterfahren mit ihren Leistungen, entweder vernichten sie sich schon kurz davor, weil noch ein Intervalltraining einfach gehen muss, ja, und das schafft der Körper nicht, ja, oder sie kommen halt danach, da muss ich halt dann schon sagen, das Training ist im Endeffekt fertig, 14 Tage vorher. Das sage ich schon, ihr dürft es reduzieren, diese Sicherheit zu geben. Wenn jetzt nichts davon abhängt und es ist gerade in der Mitte des Trainings, muss ich halt schon sagen, jetzt weiter zu trainieren, was hat das für einen Wert? Müsst ihr jetzt schon vernichten oder gibt es dem Körper Zeit, dass er dann halt vielleicht jetzt nicht die Zeit erreicht, die im Kopf ist, aber trotzdem können sie antreten? Also das ist halt dann immer so in Relation zu setzen.
Ich finde es spannend, wie jetzt von deiner Seite eben der Körper in den Vordergrund geschoben wird oder eben die dominante Rolle einnimmt. Florian Grasl, Ultratrail-Star, sagt, bei einem Ultratrail kommt es darauf an, 50% der Kopf, 30% die Ernährung, 20% der Körper.
Aber? Ich gehe ja in das, oder der Florian geht ja mit, sage ich jetzt einmal, 80% topfit in diesen Wettbewerb. Und da stimme ich ihm zu. Da ist sogar mehr als 50% Kopf. Weil dann weiß ich, ich habe jetzt Kaletten in der Struktur, ich kann da alles geben. Und wenn ich in diesem Wettbewerb da ein Zwicken habe oder da ein Zwacken habe, dann steuert das mein Kopf, dass dieses Zwicken nicht zu einem Monster wird. Sondern ich kann sagen, ich mache mir einen Deal aus mit dem Körper. Ja? Hey, hör zu, wir haben super gearbeitet, wir haben super trainiert, es war alles perfekt und jetzt beißen wir da durch.
Sind das deine Selbstgespräche, dieser Deal mit dem, ja, mit dem Körper?
Ja, das habe ich gelernt, ja.
Ja. Auf die Harte oder weil du intelligent bist?
Nein, das habe ich gelernt beim Deutschlandlauf gemacht.
Der Deutschlandlauf ist ein Lauf, der geht, glaube ich, von Rostock zur Zugspitze. Ist so
von Sylt bis zur Zugspitze, ja, sind 1300 Kilometer, genau.
Na, eh nur.
Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich, weil da waren, also eben 2017 haben wir das gemacht, gemeinsam mit dem Clemens. Danach, kurz während der Corona-Zeit, das war 2021, 22, ich weiß es nicht, haben wir zu zweit angefangen, jeder solo. Der Clemens musste ausscheiden, weil da die Diskussion war, gehe ich bei dem Lauf auf die Herzfrequenz, Verzeihung, oder gehe ich auf die Strukturen, auf das, was ist, ja. Ich habe gesagt, ich gehe auf meine Struktur, er hat gesagt, er geht auf die Herzfrequenz, er musste leider ausscheiden. Und da habe ich das durch, und da waren so tolle Begleitläufer immer wieder, die dazugestoßen sind, ja, und die so, und da war der Bernhard Munz, der ein wahnsinnig toller deutscher Läufer ist, und der hat so viel Erfahrung, und der hat dann gesagt, irgendwas hat mir wehgetan, das hat man immer ständig, also er war halt einfach, das sind 21 Tage im Schnitt um die 65, 70 Kilometer, und da fängt das einfach an, und der hat gesagt, mach dir einen Deal aus mit deinem Körper, ja. Und das habe ich mir beibehalten, sie ist wirklich gut für den Kopf.
Der Deutschlandlauf mit 21 Tagen durchschnittlich 60, 70 Kilometer, das ist ziemlich heftig. Du und der Clemens, ihr habt ja auch dann, glaube ich, einen 100-Kilometer-Lauf in Wien ein paar Jahre lang organisiert. Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Warum macht man sowas? Wie viele Leute spricht man da an? Andere machen kürzere Läufe und werden reich damit.
Ja, ich weiß. Also ich glaube, wir sind im Managen und im Sponsoren oder im Sponsoring jetzt keine Weltmeister. Wir sind echt, also das war eine Herzensgeschichte. Der Clemens hat sich gewünscht, er möchte einen Lauf organisieren. Und ich habe gesagt, machen wir halt einen Lauf. Der hat gesagt, okay, 100 Kilometer Wien, gut. Und es war so unglaublich. Wir haben gestartet mit 50 Läufer, wir haben angefangen mit diesen Reisbällchen. Wir haben selber Reis gekocht, haben damals gewohnt im vierten Stock ohne Lift und haben das alles hinaufgeschleppt, Leinensäcke, dann die Startnummern haben wir selber ausgedruckt. Wir haben alles selber gemacht. Ich glaube, wir haben mehr Geld in diesen Lauf gesteckt, als wir im Endeffekt bekommen haben. Und ich sage jetzt einmal ganz, wie kommt man dazu? Es war einfach Leidenschaft. Wir hatten ein Stromaggregat, das haben wir in das Auto hineingehievt, damit man das, nein, das war ein Wahnsinn.
Wo seid ihr denn da gelaufen?
Prater Hauptallee.
Dort. Rauf, runter, rauf, runter.
Nein. Du startest bei der Prater Hauptallee und dann rennst du um das Heustadelwasser und das waren 1,5 Kilometer oder so.
2,5, oder?
Oder 2,5. Sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viele Runden, aber sehr schattig. Außer halt, dann haben sie halt gewechselt, Prater Hauptallee. Aber wir haben die Verpflegungsstelle, wir haben alles selber gemacht, selber gekocht, selber hergestellt, Wasser geschleppt ohne Ende. Und das war eigentlich, wir hatten ja keinen Verein. Die Familien, mein Papa und der Schwiegervater waren die besten, wir hatten die saubersten Klos und
Ja, das war 2015 mein zweites Treffen oder meine zweite Wahrnehmung vom Ultralaufen. Das erste war Jahre zuvor den Ultra Trail du Mont Blanc, dass da ein paar Verrückte um den Mont Blanc herumlaufen, 170 Kilometer, und ich gesagt habe, okay, das sind alles Irre. Und 2015 habe ich die nächsten Irren da getroffen und gesagt, okay, das ist sowas von irre, sowas von wahnsinnig, ihr seid alles Verrückte, ihr gehört eigentlich alle in die Irrenanstalt. And here we are.
Willkommen im Club.
Aber die Frage ist trotzdem die, warum? Es kostet während des Laufens wahnsinnig viel Energie, es kostet davor wahnsinnig viel Energie, es bringt kein Geld. Es wird alles, was über 42 Kilometer stattfindet, eigentlich von der großen, breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, außerhalb der Ultra- und Trail-Bubble. Wo ist der Reiz? Was gibt es dir?
Also der eine Reiz ist, das ist meine Zeit. Wir haben 3 Kinder, sind natürlich jetzt schon groß, aber während dieser Zeit ist kein Handy, es ruft keiner Mama, was gibt's zum Essen? Ich hätte gern, wir haben den und den Ausflug, ich brauche das und das. Das ist einfach meine Zeit, die ich für mich habe. Vor allem während einem Wettkampf. Vor allem, wenn wir nach Hause gekommen sind und da waren die Kinder einfach sowas von beeindruckt, dass sie, wenn man etwas, so eine Vorbildwirkung, weißt du? Ich muss, oder ich wenn ich auf etwas hinarbeite, dann fruchtet das in irgendetwas. Und das war schon sehr schön. Sehen die Kinder spielen Eishockey und gehen nicht laufen mehr, außer eben der Älteste, der läuft. Aber das war halt schon, also das war halt fein. Erstens die Me-Time und zweitens so ein bisschen eine Vorbildwirkung. Ja? Das zweite ist halt dann schon, wo sind meine Grenzen? Das muss ich schon dazu sagen. Ich arbeite zusätzlich zu den Läufern auch mit mehrfach beeinträchtigten Menschen, auch mit mehr Schicksalen, manche weniger, die sind besser und sportlicher, aber die stehen jeden Tag auf, ja, und überwinden sich oder die stehen nicht locker flockig auf, ja. Und wo sind die Grenzen? Und für mich war das war der erste Rundumatum, den ich gemacht habe, da war es kalt. Und ich habe es bei der ersten Labe nicht geschafft, da habe ich so einen Salomon-Rucksack gehabt, mit zu klammern. Ja? Ich habe mir das nie vorstellen können, wie das nicht funktionieren kann, den Rucksack zuzumachen, weil ich es von der Feinmotorik her nicht schaffe. Und das war so ein Bang, so um Gottes Willen, wie arg ist das? Ja? Und dann ist es immer so dieses, wie weit kann ich gehen? Wie weit ist ein Mensch in der Lage zu gehen? Diese 110 Stunden oder sei es wie auch immer andere Rekorde, die gemacht werden, ja, oder der 100-Meter-Lauf jetzt in Paris, das ist ja Wahnsinn, unter 10 Sekunden. Ich denke immer, ist doch unglaublich, was ein Mann schafft oder was überhaupt jemand schaffen kann. Und beim Backyard oder auch beim Deutschlandlauf, auch eine Frau kann Männer schlagen.
Ich wollte jetzt gerade reingrätschen, weil du gemeint hast, unglaublich, was ein Mann schaffen kann. Auch eine Frau kann Männer schlagen. Esther Fellhofer zum Beispiel bei Wien rund um Adum, du hast es gerade kurz angeschnitten. Dein Mann, der Clemens, ist eigentlich über 10 Jahre bei Wien rund um Adum, bei diesem Lauf entlang der Wiener Rundwanderwege, auf Sieg abonniert gewesen und wurde dann von einer Frau geschlagen. Ich kenne viele Männer, die damit ein Problem hätten und du sagst, eine Frau kann Männer schlagen. Erstens die Frage, wie ist es ihm damit gegangen, erstens nicht zu gewinnen, zweitens, er wurde von einem Mädchen unter Anführungszeichen besiegt.
Also der Clemens ist ein, ja nicht nur, weil es mein Mann ist, aber er ist ein unglaublicher Mann, ja, der kann damit total gut, weil er weiß, was er kann, der steht mit beiden Füßen quasi im Leben und es war einfach so beeindruckend beim Deutschlandlauf, weil er war einfach da für mich, ja, und es ist für ihn überhaupt kein Problem, wenn ich sage, du hör zu, ich gehe jetzt 2 Stunden laufen. Er fragt immer, darf ich mitgehen? Und ich habe gesagt, du, wenn ich allein laufen will, dann laufe ich alleine und sonst laufen wir gemeinsam. Ja? Also diese Toleranz haben wir halt schon sehr. Und deshalb, es ist ja nicht so, dass in der Kurzstrecke sind einfach die Frauen jetzt, ich sage jetzt mal, die sind halt nicht so stark. Die sind halt jetzt nicht, da ist es ein Messen, finde ich jetzt persönlich, einfach genetisch schwierig. Aber in der Ausdauer, wo es um Taktik geht, wie gehe ich ein Rennen an, ja, finde ich, dann überwiegt eben Kopf und Leistung halt schon massiv, weil es um Kopfstärke geht. Und es ist halt beim Backyard geht es um Kopfstärke. Wie teile ich es ein? Wo gehe ich hin? Also das ist für mich ein Schachspiel. Und der Clemens kann damit, der steht halt schon hinter mir und das taugt mir schon sehr.
Also weil wir jetzt wieder auch über Backyard reden Und ich gebe zu, ich habe noch keinen einzigen gemacht. Der steht 2025 eventuell auf dem Plan. Ich finde das Format eher absurd. Also, ich meine, du warst letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei und ich glaube, das ist eine mega große Sache. Und es werden ja auch in Österreich oder grundsätzlich immer mehr Backyards veranstaltet. Aber bitte, dass mir vorgeschrieben wird, wann ich Pause machen muss und wann ich weiterlaufen darf, das ist schon...
Aber warum willst du dann mitmachen?
Ja, um die Erfahrung halt selber zu machen, um vielleicht noch gescheiter mitreden zu können, als ich eh schon tue.
Also das, ich war einmal Backyard schnuppern, eh auch mit der Angelika und dem Clemens. Die Pause war dann irgendwie so nach der dritten Runde, war sie wirklich, wirklich notwendig. Und für mich war das Feine, ich habe 5 Runden gemacht und habe gedacht, okay, das ist eigentlich, ich laufe eine Distanz, die fast eine Marathondistanz ist und laufe nicht um die Wette, sondern ich laufe mit Leuten gemeinsam, eben weil man dann die Pause hat. Und erst am Schluss, wenn ich es wirklich gewinnen wollen würde, was ich nicht schaffe, weil 6 Runden sind ja eigentlich nichts dort, erst dann wird es ein Wettkampf und bis dahin ist ein gemeinsames Laufen. Das fand ich eigentlich irrsinnig sympathisch. Dass das Ganze absurd ist, darüber brauchen wir nicht zu reden, weil wir laufen und das Laufen an sich ist ja auch absurd. Ja? Also ich meine, der Erfinder des Backyard Ultras ist auch der Erfinder des Barclays. Also da brauchen wir über absurd is his middle name nicht diskutieren.
Also, wie gesagt,
du bist die Expertin, bitte.
Nein, Expertin. Aber ich finde, also Egon, ich finde dich halt wahrscheinlich, finde das großartig, dass du einfach dazu stehst. Ja, vor allem, du hast es schon einmal gesagt, Backyard ist jetzt nicht zu meins. Und ich finde es einfach, ich finde es super, ja, dass du deine Meinung auch erst dann vielleicht änderst, wenn du es einfach probiert hast. Für mich ist der Backyard, du kannst ja deine Pause dir ja schon einteilen, ob du jetzt dann eine halbe Stunde Pause machst oder nur 10 Minuten oder nur 5 Minuten, das steht dir ja frei. Du musst halt dann einfach schneller laufen. Nur strategisch ist es nicht wichtig. Oder vielleicht jetzt nicht, ist schon wichtig, aber nicht wirklich gescheit. Ja? Schnell anzufangen und dir deine Ressourcen nicht einzuteilen. Der Lauf vom Backyard, was es schwierig macht, ist, nicht zu wissen, wann Ende ist. Weil diese, du kannst... So, du hast ja, wenn du jetzt einen A nach B Lauf hast, ist irgendwann einmal Ende. Wenn du einen 24-Stunden-Lauf hast, ist irgendwann einmal Ende. Kopftechnisch ist es leichter als in einem Backyard, weil du nicht weißt, wann gibst du WO. Weil du gibst, so wie der Tom einfach gesagt, das Rennen beginnt erst, wenn man nur mehr zu zweit ist. Und manchmal hast du Glück, unter Anführungszeichen, du bist bei 28 Runden aus. Manchmal... So wie es jetzt in Kirchdorf war, war leider bei 34 Runden, mussten wir abbrechen, weil es Unwetter war. Aber im Grunde war der Italiener einfach und ich bereit, wir haben einen Deal ausgemacht, wir laufen, damit wir Rekorde brechen, unsere persönlichen Rekorde. Und das ist weit über 62 Runden im Endeffekt gewesen. Da geht es darum, wie gut kennst du dich, wie kopfstark bist du, dass du nicht weißt, wann Ende ist. Und ich glaube, das ist so dieses, das macht den Kitzel aus. Wenn du eine gewisse Rundenzahl erreicht hast, die du sonst noch nie erreicht hast, nur weil du weißt, du schaffst es mit dem Kopf. Und das ist einfach die, nicht jetzt die, schon auch die läuferische Leistung, aber du brauchst eine Grundfitness. Es geht darum, den Kopf so weit auch zu klinken, wenn er Schlafmangel hat, wenn du genug Ernährung hast ab der ersten Runde, damit du da weiter raus kannst. Und das macht halt den Backyard aus.
Hast du beim Backyard auch schon einmal halluziniert?
Nein, da war ich noch nicht an meinen Grenzen. Ich hatte in Amerika Angst weiterzulaufen. Ich habe links einen Handgelenk, ich habe mir das Handgelenk alle Bänder gerissen und es gibt ja eine Nachtrunde und eine Tagrunde und die Tagrunde war recht tricky. Das war trailig, das war sehr eng, das war sehr steinig und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt wieder stürze, dann, weißt du, dann hat die Angst über meinen Kopf gesiegt und das war der Punkt, diese Angst hätte da nicht her dürfen. Das war kein körperlicher Grund, das war einfach der Kopf, der gesagt hat, du, wenn du jetzt fliegst, dann ist aus.
Und dann habe ich noch eine Frage. Das ist jetzt, man kann man fast schon in den Bereich der Verschwörungstheorie dann reinschieben. Gibt es da eventuell Einflussnahmen vom Veranstaltern auch, wenn nur noch zwei da sind?
Also ich sage, nein, es gibt keine Einflussnahmen, aber ich würde jetzt einfach sagen, zum Beispiel so indirekte Dinge, wie...
Wir bauten die Labe ab.
Darf ich dir was sagen? Es ist, also es war zum Beispiel in Kirchdorf, war das, wir haben gewusst, es kommt ein Unwetter. Es war schwarz, ja, und es hat die Äste reingeweht und dieses, wie sagt man, das Tor, dieses Lufttor, ja, das haben die abgebaut. Ja, dann haben sie, die haben abgebaut und wir haben gewusst, wir sind super fit, es geht noch weiter, aber jetzt kommt dieses Wetter und die fangen zum Abbauen an und da haben wir gedacht, es, natürlich hat das abbauen müssen, das ist überhaupt kein Thema, ja, aber indirekt war das, wenn das Wetter sich jetzt verzogen hätte, hätte es trotzdem Einfluss gemacht, ja, in Amerika damals war überhaupt nichts, weil da wurde nicht abgebaut. Da ist das gestanden, genau so, wie das ist. Also es kommt halt dann die Psychologie bei diesem Backyard viel mehr zum Tragen.
Gut, jetzt wenn Gewitter aufziehen, das ist ja jetzt dann wieder auch eine Sondergeschichte. Aber wenn jetzt ein normaler Backyard läuft, sind nur noch zwei übrig, die sind beide super drauf. Die Leute gehen in der Zwischenzeit, weil es geht so Richtung zweite Nacht, dass dann der Veranstalter sagt, hey, ihr zwei, wollt ihr euch da nicht einigen und sind sie dann übermorgen noch da?
Nein, das ist halt dann wurscht, das Läufer. Weil da habe ich mein Ziel und wir sind nur mehr zu zweit. Also da ist der Egoismus wahnsinnig groß. Weil das haben wir gehabt in, wo war denn das? In Seekirchen war das, bei der Satellite-WM, ja. Da war nur mehr der Markus und ich und da war finster, da war dunkel, da war keiner mehr da und ich habe gewusst, ich will diesen Golden Coin.
Golden Coin ist was? Das versteht Golden, jemand, der jetzt nicht in dieser Szene drin ist, selbst
der,
nicht.
Entschuldigung, der Golden Coin war die Eintrittskarte für Amerika.
Das heißt, man läuft bei der Satellite-WM und wenn man die Golden Coin gewinnt, den Golden Coin gewinnt, dann darf man nach Amerika und darf dort quasi mit den Erwachsenen laufen, oder?
Darf man mit den Erwachsenen, hast du gut beschrieben, darf man
mit den Erwachsenen laufen. Mit den Erwachsenen, wo ich mir trotzdem denke, ihr habt alle einen an der Waffel. Ich finde es ja toll, dass ihr einen an der Waffel habt, aber ich meine, allein die Zeit sich zu nehmen, über 50 Stunden zu laufen, über 100 Stunden zu laufen und das immer im Kreis, das ist ja auch eine Form von... Demut oder von einfach immer die gleiche Strecke, ja? Das ist ja auch irre. Ja? Das finde ich ja bei diesen 100-Kilometer-Läufen auch so irre, was du vorher beschrieben hast, im Prater rund ums Heustadelwasser oder rund ums obere Lobauwasser, das sind zwei, ob das 1,5 oder 2,5 Kilometer sind, ist mir dann schon egal. Das ist ja immer das Gleiche. Das ist so wie 100-Kilometer-Läufer vom Campingplatz, Parkplatz. Da wäre ich ja wahnsinnig.
Also ich muss jetzt dazu sagen, 24-Stunden-Rennen finden oft in 1 Kilometer Runden statt.
Logistisch verstehe ich das, aber trotzdem, das ist einfach, das ist für mich irgendwie eine Übung in Demut vor mir selbst und vor allen anderen, eine 100 Mal an Kilometer, eine Runde laufen, oida.
Ja. Aber ich kann mich da nicht verlaufen. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin eine notorische, jetzt habe ich ja wenigstens eine gute Uhr, aber ich verlaufe mich immer. Beim Rundumadum habe ich immer Begleitläufer gebraucht oder jemanden, der da ist, weil ich war einmal auf der Sophienalpe oben. Ich bin abgebogen irgendwo.
Na, auch das ist Wien rund um Adum.
Ja, nein, aber das, um das geht es.
Okay. Rund um Adum, Wien rund um Adum, Sophienalpe. Echt jetzt? Ich meine, das ist...
Nein, das sag jetzt nichts, das ist für mich... Das ist, das ist leider mein Problem.
Ah, jetzt weiß ich, du bist bei Hameau nicht abgebogen, sondern geradeaus weitergelaufen und dann war es plötzlich drüben auf der Sophienalpe. Nee,
aber so funktioniert. Aber es gibt zwei Klassiker bei Wien rund um und um. Sophienalpe ist mir neu. Das eine ist irgendwo da hinten, irgendwie in der Pampa, schon fast zum Machfeld hin. Da gibt es eine Kreuzung, da gibt es nämlich einen Anrainer, der immer die Schilder abmontiert. Der mag nämlich nicht, dass da beim Hundegassi gehen Läufer vorbeikommen. Das sagt er auch ganz offen. Und dann beim Biesenberg oben, da gibt es die eine Runde, man rennt zum Senderparkplatz runter und ein paar andere haben eine andere Route, die laufen hinauf und dann ist es schon dunkel und du siehst da oben Irrlichter herumlaufen, dann biegen, glaube ich, 30% der Leute falsch ab. Aber Sophienalpe, das ist mir neu, das ist nämlich noch bei Tageslicht.
Ja. Ist ja wurscht, auf jeden Fall.
Aber nein, da bist du noch frisch, am Anfang bist du noch frischer.
Aber das Thema ist halt, warum trainiere ich, wenn ich mich verlaufe? Und das ärgert mich dermaßen, dass ich zum Beispiel ein Trail, Lindkogel Trail, bin ich gelaufen, das ist super markiert und ich habe mich verlaufen. Und das sind für mich die Gründe, warum ich im Kreis laufe, weil da kann ich mich nicht verlaufen.
Ich habe es geschafft im Dusiker Stadion beim Laufen.
Okay. Also, red mal weiter.
Ich habe es geschafft, das ist eine 200-Meter-Runde. Ich hatte am Plan 300 Meter und bin, nein, hatte am Plan 400 Meter und bin, weil ich mir so von der Bahn im Freien gedacht habe, okay, jetzt muss ich irgendwo abbiegen, bin bei 100 Metern abgebogen und quer übers Feld zurückmarschiert, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt meine Trabpause beendet. Also man kann sich auch beim im Kreis laufen, sagen wir mal, irren, ja, aber dieses Verlaufen passiert ja auch irgendwie in anderen Bereichen, also bei Langlauf, Olympia oder war das Weltmeisterschaft, wo dann einfach jemand falsch fährt oder Vienna City Marathon, wo dann auf einmal die führenden Damen, es wäre den Männern genauso passiert, einfach bei der Halbmarathonstrecke weiterlaufen und dann wieder zurück müssen oder regelmäßig bei der Tour de France, dass irgendeiner dem Betreuerfahrzeug nachfährt, dass da irgendwie eigentlich schon abbiegen muss und nicht zur Ziellinie fährt, also das kommt in den besten Familien vor.
Ich weiß, aber nicht mir.
Doch,
ja, offensichtlich. Ich weiß, deshalb. Okay,
also Orientierungslauf ist nicht dein Ding, würde ich sagen.
Nein, mich würde der Barclay total faszinieren, ja. Aber ich laufe dort nicht, weil ich verirre mich. Ich finde dort nicht, deshalb ist die Illusion, habe ich wieder zurückgelegt.
Ist beim Barclay schon einmal jemand nicht zurückgekommen, also wirklich verloren gegangen, Egon, weißt du das? Ich meine, ein bisschen verirren schon, aber nie wieder auftauchen.
Nein, es sind immer alle aufgetaucht. Okay. Aber ich glaube sogar in diesem Jahr hat sich einer verlaufen auf der letzten Runde und hat deswegen auch das Zeitlimit nicht geschafft. Mhm. Barclay ist ja insofern ja faszinierend, weil es ja so ein Lauf an den Grenzen der eigenen Möglichkeiten ist. Dass man sagt, okay, also diejenigen, die teilnehmen, ja, also ich will jetzt nicht von mir ausgehen, aber... Und ich habe da vor kurzem auf einer Trailrunning-Plattform, auf einer deutschen, einen recht interessanten Text gefunden, dass wir ja alle die Möglichkeit haben, uns diese Läufe zu suchen, bei denen wir nicht sicher sind, ob wir sie schaffen oder nicht. Das wäre dann so quasi dieser persönliche Barclay, zu sagen, okay, da nehme ich teil, da geht es jetzt weniger darum, ob ich sie jetzt gewinne oder ob ich das einfach solide abschließe, sondern einfach nur darum, schaffe ich das überhaupt? Bleibe ich im Zeitlimit? Wie schaut das da aus? Also insofern finde ich Barclay irgendwie so als Symbol für, wagen wir uns an das Unerreichbare heran.
Was ist denn das für dich Unerreichbare, an das du dich noch heranwagen magst?
72 Stunden. Backyard.
72
Stunden.
Also Backyard ist im Augenblick so dein ganz, ganz großes Ding, dein großes
das
Ziel.
Ist mein großes Ziel, 2025 teilzunehmen, aber nicht, ich nehme dich jetzt beim Wort, ja, nicht über, das ist nicht wertschätzend. Also es gibt den Golden Coin, ja, das ist der schwierige, aber diesen Weg hatte ich schon, ja. Ich möchte gerne über die At-Large-Liste, das sind die besten 25. Und da kriegt man die Eintrittskarte mit 72 Runden. Mhm. Und das schaffe ich.
Wir nähern uns mit Windeseile, wenn dieser Podcast sich sozusagen wie als Backyard-Podcast versteht, wollen wir schauen, dass wir nie länger als eine durchschnittliche Laufsession einer Normalsterblichen werden. Also wir wollen da nicht länger als eine Stunde werden in Wirklichkeit. Darum meine Frage jetzt einmal an dich, was kann ein normaler Durchschnittsläufer, eine Durchschnittsläuferin von Leuten, die so laufen wie du, mitnehmen? Also ich habe schon einiges für mich rausgehört, aber...
Ja, aber ich glaube, es ist einfach nur mal den ersten Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt von jeden Tag... Ich glaube, es geht um die Regelmäßigkeit zu sagen, ich mache einfach einmal einen Schritt mehr als am Vortag. Es muss ja nicht laufen sein, es kann gehen sein. Es kann sein, ich gehe jetzt einfach nur mal so übers Heferl drüber schauen und vielleicht einen Schritt weitergehen als gedacht.
Das hat mir der Reinhold Messner mal gesagt, dass seine Definition von Extremsport, wenn du selbst einen Schritt weiter gehst, als du es dir gestern selber zugetraut hättest. Jetzt hat aber den Reinhold Messner mag ich als Person, er ist zwar ein Idol, aber als Person finde ich ihn jetzt nicht so super sympathisch. Deinen Mann finde ich super sympathisch, aber der hat da gesagt, das ist doch nur Joggen. Was antwortet man auf so etwas dann? Ja, also wenn das klingt dann schon ein bisschen so von oben herab. Das ist doch nur Joggen.
Ja, aber es ist mein Joggen. Es ist mein Joggen. Und es ist mein kleiner Schritt nach vorne. Und es ist nicht das. Und es ist leider in der, so wie wir eben gesagt haben, alles, was nicht auf Strava steht oder alles, was nicht auf Runalyze steht, ist kein Training. Und ich denke mir, wir sind so vertechnisiert von Uhren. Und da ist eben die Diskussion, die wir gehabt haben. Der Clemens schaut auf die Herzfrequenz an seiner Uhr. Ich schaue auf die, auf das, was im Endeffekt mein Körper mir sagt. Und mein Körper hat prinzipiell immer recht. Aber durch die ganze Technisierung verlieren die Menschen leider das Gefühl für ihren Körper. Und das würde ich gerne mitgeben. Sie lernt euch einfach ein bisschen mehr kennen.
Egon, man könnte das jetzt noch weiter runterbrechen und sagen, da ist der Mann, der an die Technik glaubt und die Frau, die an das Gefühl glaubt. Ist das das, was du auch mitnimmst aus diesem Gespräch oder was nimmst du jetzt mit aus dieser Stunde mit der Angelika Hoematov?
Puh, ich nehme sehr viel mit. Sicher auch den Ansatz, mehr auf den Körper zu hören, was ich in Abstrichen ohnehin tue, aber vielleicht zu wenig. Herzfrequenz, ja, ich kenne die Herzfrequenz, aber ich laufe nicht danach, also da bin ich sehr schmerzbefreit. Ich verlaufe mich auch zwischendurch, also das ist weiter nicht schlimm. Das sind für Ultraläufer alles Zusatzkilometer, also so was. Der Ansatz, was ich daraus nehme aus dem Gespräch mit dir, ist einfach so ein Satz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Eliud Kipchoge genau zitiere oder weniger, aber sinngemäß heißt es, no human is limited. Es geht immer alles vorwärts. Wichtig ist, dass jede macht, was Spaß macht, was man machen will. Es ist nur Jogging, okay, es ist nur Jogging immer besser als nur als auf der Couch herumzusitzen und sich die Superleistungen von Duplantis und den 100-Meter-Sprintern und so weiter reinzuziehen, aber sich selber zu bewegen, selber ein bisschen ins Schwitzen zu kommen, da geht nichts drüber. Also nehme ich alles mit, was du heute gesagt hast und ja,
Du hast noch eine Frage.
Was wirst du heute zu Abend essen?
Nein, das ist nicht die Frage. Nein, das ist nicht die Frage, denn traditionell ist die letzte Frage in diesem Podcast, die kommt immer vom Egon und das meinte ich damit. Ich schaue einfach jetzt knallhart auf die Uhr, wir sind bei einem Backyard Talk Ultra und wir kommen sonst über die Grenze.
Und das wollen wir nicht zulassen.
Wir dürfen es nicht.
Der Podcast nennt sich Laufalter und was verbindest du mit Laufalter?
Das habe ich mir echt überlegt, wenn du mir die Frage stellst, was antworte ich dann? Laufalter ist für mich, Kinder beginnen zu laufen, wirklich zu laufen, so mit 5 und jedes Alter, jedes Laufalter hat seine eigene Phase. Mit Schwierigkeiten, mit Leichtigkeiten und in dem Laufalter, wo ich jetzt bin, das ist für mich so wirklich befreiend, weil ich kann mich wirklich auf mich selber konzentrieren. Ich habe diese Hektik nicht mehr, dass ich jetzt schneller werden muss oder stärker werden muss, sondern ich kann es wirklich mit dem Kopf wirklich gut einordnen, gut organisieren und das halt einfach das Gewicht, was man halt einfach taugt. Deshalb ist mein Laufalter einfach voll cool.
Liebe Angelika, vielen, vielen herzlichen Dank. Egon, du hast jetzt noch was dazu sagen wollen. Was wolltest du jetzt noch sagen?
Dass dein Laufalter voll cool ist und voll richtig. Ja.
Danke an euch beide, Angelika und Egon, dass wir hier in der Top-Physiopraxis im dritten Bezirk sitzen durften. Die Klimaanlage, die am Anfang ein bisschen Tonprobleme gemacht hat, die haben wir jetzt ausgeschaltet. Dementsprechend dampfig ist es jetzt hier. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder einmal hören, wenn es heißt Lauf, Alter. Danke, Servus und Tschüss.